Wir haben ja vorhin den Text gehört aus Johannes, die Speisung der 5000. Als Predigttext habe ich den darauf folgenden Abschnitt gewählt, als nämlich Jesus zu diesem Zeichen spricht zu den Menschen. Am nächsten Tag stellte die Menge am anderen Ufer fest, dass kein anderes Boot da gewesen war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger allein weggefahren waren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe an den Ort, wo der Herr die Danksagung gesprochen und die Menge das Brot gegessen hatte. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn am anderen Ufer fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die bis zum ewigen Leben bleibt. Die wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, um Gottes Werke zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da fragten sie ihn: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was ist dein Werk? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht: Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das vom Himmel kommt und der Welt das Leben gibt, das ist Gottes Brot. Da sagten sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird keinen Durst mehr haben. Ja, wir Menschen sind bedürftige Wesen und leben in einer bedürftigen Welt. Und dazu gehört das ständige Wachstum in unserer Zeit. Unsere Zeit ist auf Wachstum angelegt. Wachstum, das nicht mehr in erster Linie dem Menschen dient, sondern Wachstum um des Wachstums willen. Wachstum, das den Menschen versklavt. Es scheint so, als wären wir alle in einem riesigen Hamsterrad, das sich immer schneller dreht, und wer nicht immer schneller und schneller und schneller mitläuft, bleibt zurück und wird abgehängt. Immer mehr und immer schneller produzieren, immer mehr konsumieren. Warum? Weil wir Menschen wirklich so bedürftig sind und weil wir so glücklicher und glücklicher werden? Dann müssten wir Deutschen ja eine der glücklichsten Nationen der Welt sein. Sagen wir mal höchstens, schlimmstenfalls auf Platz 5 oder 6. Sind wir aber nicht. Nach dem sogenannten Happy Planet Index 2012 steht Deutschland auf Platz 46, also lediglich im oberen Mittelfeld, hinter beispielsweise Costa Rica, das den Platz 1 hat, El Salvador, Vietnam, Panama, Venezuela. Dieser Index, das muss man wissen, setzt sich nicht nur aus Zufriedenheit zusammen, sondern Lebenserwartung, Zufriedenheit und dem sogenannten ökologischen Fußabdruck. Das heißt, wie sehr unser Leben diese Welt und die Nachwelt ökologisch belastet. Aber auch wenn man ausschließlich die Zufriedenheit der Bürger nimmt, also ausblendet, dass wir Deutschen durchaus die Welt ökologisch ziemlich belasten, dann sind es immerhin noch ca. 30 Länder, die mit Deutschland etwa gleich aufliegen oder besser sind. Darunter eben auch wieder Länder, vor allem in Mittelamerika, mit vergleichsweise niedrigem Bruttosozialprodukt, wie eben schon genannt, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, Mexiko. Sicher, man kann auch in Deutschland glücklich leben, aber das liegt nicht in erster Linie an der hohen Produktivität. Ich denke sogar, dass gerade unser Wirtschaftssystem einem glücklichen, erfüllten Leben im Wege sein kann. Der Grund ist, dass Vollbeschäftigung oder zumindest eine halbwegs niedrige Arbeitslosigkeit nur durch ständiges Wachstum erreichbar ist. Denn die Produktivität wird nun einmal durch den Wettbewerb ständig gesteigert. Wer ein bisschen produktiver ist, macht höheren Profit, bremst die Konkurrenz aus. Dieser Antrieb ist scheinbar nicht anzuhalten. Und deshalb, bei gleichbleibender Produktion, fallen ständig Arbeitsplätze weg. Und das geht ja nun schließlich nicht. Die Folge: ständig jagen die Leute oder werden gejagt. Immer mehr arbeiten, immer mehr konsumieren, immer mehr arbeiten, immer mehr konsumieren. Die Menschen kommen nicht mehr zur Ruhe, zur Besinnung. Oder sie fliegen raus in die Arbeitslosigkeit und fühlen sich übrig geblieben. Für Herzensbildung, Begegnung, für Konfliktbewältigung, für wirkliche Nähe und Innigkeit und nicht zuletzt für geistliche Nahrung, für stille Zeit, Meditation, Gebet, für all dies ist keine Zeit mehr. Der Teufelskreis, die Menschen versuchen, den Mangel, die innere Leere, unter dem Seele und Geist leiden, durch noch mehr Arbeit, noch mehr Konsum, Events, Nervenkitzel, Alkohol, Drogen zu überdecken. Immer noch mehr davon, um den Mangel nicht zu spüren. Und wenn man dann doch einmal zur Ruhe kommt, vielleicht gezwungenermaßen durch einen Unfall, eine Krankheit oder was weiß ich, fühlt man plötzlich nur Leere, Einsamkeit, Angst, Unzufriedenheit, Schmerz. Also, sobald wie möglich raus aus dieser Ruhe, sich wieder ablenken, sich zudröhnen. Das ist das angeblich lebenswerte Leben, das die Leistungs- und Konsumgesellschaft verspricht. Aber letztlich ist dies alles nicht wirklich neu. Unser heutiger Text aus dem Evangelium nach Johannes berichtet zunächst über das bekannte Brotwunder oder Brotzeichen. 5000 Menschen können sich satt essen, obwohl zunächst nur 5 Brote und 2 Fische da sind. Natürlich zieht sowas. Wenn heute jemand sagen würde, es gibt ohne Ende Freibier und Bratwürste, kämen auch ganz schnell 5000 Leute zusammen. Und wen wundert's, dass die Leute Jesus ständig weiter hinterherlaufen? Ja, sie suchen ihn, fahren kreuz und quer über den See Tiberias und gabeln ihn dann tatsächlich auch irgendwo auf und fragen, wo bist du denn nur gewesen? Und Jesus sagt ganz klar: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen und satt geworden seid. Ja, wenn man was kriegen kann, zieht das erst einmal. Jesus verachtet das auch nicht. Jesus sagt nicht: Na, was seid ihr denn nur für welche? ja, wollt immer nur fressen. Nein, Jesus verachtet das nicht. Jesus sieht unsere Bedürftigkeit. Aber dann sagt er, Leute, das ist okay, aber das ist nur Zeichen. Er wertet dieses Ereignis selber ab und sagt, spielt das mal bitte nicht so hoch, dass hier 5000 Leute satt geworden ist. Das ist Zeichen, Zeichen für das Eigentliche, für das, was danach kommt. Vers 27, bemüht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die bis zum ewigen Leben bleibt. Und dann kommt die Sprache auf ein anderes Brotwunder, als die Leute sagen, na Jesus, sag mal, wieso kommst du dazu, dass du dieses Brot des Lebens sein willst? Unsere Väter unter Mose, ja, haben das Brot vom Himmel bekommen, nämlich das Manna, das sie in der Wüste ernährt hat, in der großen Wüstenwanderung. Was hast du denn jetzt hier noch zu bieten? Jesus sagt, dieses Brot vom Himmel damals, und damit stutzt Jesus dieses Brotwunder ebenfalls ganz kräftig zurück. Dieses Brotwunder von damals und dieses Brot, was ihr gestern erlebt habt, all dies sind nur Zeichen. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch gestorben. Im Vers 49. Will wohl sagen, wenn ich mich auf das rein materielle Sattwerden beschränke, werde ich wieder hungrig und muss versuchen, den Mangel in Geist und Seele, die unerfüllte Sehnsucht, mit Fressen und Saufen zuzudecken. Sucht ist immer Ersatz für Sehnsucht. Sucht ist Ersatz für Sehnsucht. In Psalm 42 lesen wir etwas von dieser Sehnsucht. Psalm 42, Vers 2 bis 3. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Hunger und Durst und satt werden. Das meint keinen Glauben, der aus Pflichtgefühl oder Verstand oder gar aus Angst erwächst, sondern Hunger, Durst und satt werden. Das meint einen Glauben, der vielmehr aus Sehnsucht geboren ist und der aus Ergriffenheit heraus satt wird. Pflicht, Druck, Anstrengung verlangen nach Belohnung. Guck mal, was ich hier gebracht habe. Was kriege ich dafür? Das aber ist nicht das Eigentliche, auch wenn wir uns zuweilen auch mühen müssen. Das Eigentliche wird uns von Gott gegeben. Vers 28 und 29. Die Leute fragen, was sollen wir denn tun, um Gottes Werk zu vollbringen? Also die haben nichts verstanden. Wenn man Brot bekommt, dann kriegt man ja etwas. Und sie denken, jetzt müssen sie was dafür bringen, was dafür leisten. Jesus antwortete ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da gibt es also erst einmal nichts zu tun. Nicht wir vollbringen Gottes Werk, sondern Gott vollbringt sein Werk an uns. Unsere Sehnsucht, der Hunger unseres Geistes, der Durst unserer Seele lechzt nach ihm. Und Gott ist es, der sich uns hingibt, der sich uns ganz hingibt, der uns ergreift und sättigt. Gott gibt sich hin, um uns zu sättigen. Und Jesus wird sehr drastisch, um dies im Bild deutlich zu machen, im Vers 53. Das folgt auf den Abschnitt, den ich gelesen habe. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Die Hörer sind entsetzt und fragen sich, meint Jesus hier Kannibalismus? Sollen sie ihn tatsächlich schlachten und aufessen? Und viele drehen sich wütend weg. Aber Jesus meint es geistlich. Jesus sagt in Vers 63 zu seinen Jüngern, der Geist ist's, der lebendig macht, das Fleisch taugt dazu nicht. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Ich bitte einmal, das Bild an die Wand zu projizieren, das ich hier einfügen möchte. Geht das eventuell noch ein bisschen größer zu machen? Nicht. Der Unterschied, auf den es hier ankommt, ist der Unterschied zwischen Unterwerfung und Hingabe. Aus Angst, aus Pflicht, aus Druck wird Unterwürfigkeit geboren, die dann nach Belohnung verlangt. Aber aus Liebe, aus Ergriffenheit erwächst eine echte Herzensbewegung, die sich hingibt, so wie sich Gott uns in Jesus zuerst hingegeben hat. Oder anders gesagt, so wie Gott sich in seiner Liebe an uns verschenkt hat, so wie wir vom Geschenk dieser Liebe erfüllt sind, so können auch wir uns in Liebe verschenken. Gesättigt werden mit Liebe und sich weiter verschenken. Ich finde, das kommt sehr schön in diesem Bild zum Ausdruck, was wir hier gerade sehen. Und auf diesem Bild, das könnt ihr sicher nicht lesen, steht eine kleine Meditation von Bernhard von Clairvaux. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene, die Schale, wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Du tue das Gleiche, zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Echte Hingabe, echte Selbstlosigkeit kommt aus einem übervollen, überlaufenden Herzen. Ein ausgehungertes Herz, das sich nur aufopfert, muss aus dem Hunger heraus immer gleichzeitig fragen, wenn auch noch so versteckt, kriege ich wenigstens ein bisschen Dankbarkeit und Bestätigung von dir? Verlässt du mich dann auch bitte nicht? Ein übervolles Herz muss nicht fragen, was es an Belohnung kriegt. Ein übervolles Herz kann Maß halten, kann sich mäßigen, ist geschützt gegen Sucht. Ein übervolles Herz ist geschützt gegen Arbeitssucht, Helfersucht, Bestätigungssucht, Geltungssucht, Konsumsucht, Genusssucht, Sexsucht, Alkohol- und Drogensucht. Ein übervolles Herz kann sich mäßigen, kann keusch sein. Ich habe gerade eine sehr schöne Meditation über Keuschheit gelesen. Keuschheit nicht als Sexualfeindlichkeit, sondern Keuschheit als eine Lebenshaltung, die sich selber mäßigt und die nicht anhaftet, die nicht klebt am anderen, sondern die freigibt. Die freigibt und sagt, wenn wir zusammenkommen, dann aus freier Entscheidung, aus freier Liebe. Mäßigung, Keuschheit statt Sucht. Und ein übervolles Herz kann innehalten, ohne eine unerträgliche Leere spüren zu müssen. Ein übervolles Herz kann still werden, kann die leisen Töne hören, kann den kleinen oder den großen Lebensauftrag sehen, der uns Erfüllung gibt, wirkliche Erfüllung, und der dem Nächsten und dieser Welt wirklich dient. Woher wissen wir denn, ob das, was wir tun, wirklich dient? Das heißt, wirklich förderlich ist. Wenn wir von Sucht nach Bestätigung erfüllt sind, dann müssen wir uns irgendwie an den Mann, an die Frau bringen. Dann fragen wir vielleicht nicht, ist die Art und Weise, wie ich dir helfe, wirklich förderlich für dich? Möchtest du das so? Oder fühlst du das als übergestülpt? Hast du das Gefühl, abhängig zu werden, zu einer Dankespflicht verurteilt zu sein? Ist meine Hilfe wirklich förderlich? Ein volles Herz kann das spüren. Ich kann sehen, was wirklich dran ist, was wirklich angesagt ist, was notwendig ist, weil ich mich nicht beweisen muss. Und wenn der Hunger des Geistes, der Durst der Seele wirklich gestillt ist, können wir aus dem großen Hamsterrad aussteigen. Wir können das Leben verlangsamen. Ja, aussteigen, verlangsamen. Und zwar ohne abgehängt zu sein. Im Gegenteil, wenn wir aus dieser Herzenshaltung heraus aussteigen aus dem Hamsterrad, dann sind wir nicht abgehängt, sondern wir kommen an. Ankommen bei sich selbst, ankommen bei Gott und seiner Liebe, die sich für uns gegeben hat. Ankommen beim Ehepartner, der sich wirklich gesehen und verstanden fühlt. Ankommen bei deinem Kind, das deine Aufmerksamkeit spürt, für das du eine ganz andere Präsenz haben kannst, das deine Wärme fühlt, dein Verständnis. Und du kannst anfangen, Resonanz zu spüren, gemeinsame Schwingung zu spüren, echte Nähe zu erleben und echte Freiheit zu erleben. Das geschieht, wenn du das Lebensbrot isst, das Geist und Seele sättigt, das Lebensbrot, das uns in Jesus Christus gegeben ist. Essen und satt werden. Amen.